Wir haben es in diesen Tagen mit den Zügen geistlicher Gesundheit zu tun. Während wir am Donnerstag und gestern uns mit dem Glauben befasst haben, wollen wir heute Abend über die Liebe sprechen. Ein gesunder Christ ist stark im Vertrauen zu Gott, im Vertrauen zu sich selbst und zu seinen Geschwistern im Glauben. Ein gesunder Christ ist gesund in der Liebe. Von dieser Liebe wollen wir heute ein wenig hören. Wie sieht gesunde Liebe aus? Darüber könnte man sehr viel sagen. Erstens wollen wir festhalten, Liebe und Glaube gehören zusammen. Die Liebe gehört zum Glauben. Das finden wir an verschiedenen Stellen in den Schriften des Apostels Paulus besonders. Ich fange an zu lesen in Epheser 1 und gehe dann zu dem Kolosserbrief. In Epheser 1 heißt es in Vers 15, darum, da ich hörte von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen. Als er das hörte, fing er an, für sie zu beten, beziehungsweise setzte sein Gebet in besonderer Weise fort. Darauf legte Paulus Wert, von Glauben und von Liebe zu hören. Und wenn diese zwei vorhanden seien, dann sei es in Ordnung. Aber das hieße dann nicht, dass sie nicht der Fürbitte mehr bedürften. Gerade auch gesunde Christen bedürfen der Fürbitte, damit sie nicht krank werden und damit sie noch mehr wachsen und zunehmen im Glauben und in der Liebe. Denn Glaube und Liebe sind beide wachstumsfähig, auch wenn sie gesund sind. Die nächste Stelle ist Kolosser 1, Vers 4. Ebenfalls sagt der Apostel, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Beides muss vorhanden sein, Vertrauen zu Jesus Christus und Liebe zu ihm und zu den Geschwistern im Glauben. 2. Thessalonicher 1, 2. Thessalonicher 1, die Verse 3 und 4. Wir merken, diese zwei gehen Hand in Hand durch die Schrift. Sie sind wie ein Ehepaar, von dem wir, wie Gott einmal über die Ehe selbst gesagt hat, was Gott zusammengefügt hat, das soll kein Mensch auflösen. Also Glaube und Liebe gehören zusammen. Ein gesunder Glaube ist stark in der Liebe. Und wer liebt, der vertraut. 2. Thessalonicher 1, die Verse 3 und 4. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit eurethalben zu danken, so wie es würdig ist, das heißt, so wie es dem entspricht, weil euer Glaube übersehr wächst und die Liebe eines jeden von euch allen groß ist, die Liebe zueinander. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Bedrängnissen, die ihr ertragt. In Vers 4 gibt Paulus einen Grund an, warum er sich über ihren Glauben und ihre Liebe freut. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen. In Vers 4 sagt er nicht mehr Liebe und Glauben oder Glaube und Lieben, sondern da sagt er Ausdauer und Glauben. In Römer Kapitel 5 hören wir davon, dass die Hoffnung stark ist, wenn die Liebe stark ist. Und die Hoffnung ist stark, wenn die Ausdauer stark ist. Wer liebt, der kann warten. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Ehemänner vermisst und die Frauen warteten auf sie. Nicht alle harrten gleich lange aus. Ich habe es gesehen, dass einige zurückkamen. Wir waren gerade an einem Ort, einem kleineren Ort im Badischen, und der Zug sollte eintreffen mit einigen, die aus der Sowjetunion, aus der Gefangenschaft zurückkamen. Einer der Gefangenen oder der jetzt frei gewordenen früheren Soldaten ging einfach durch die Menge oder die kleine Menge, die dort wartete, hindurch. Wir hörten dann, dass sein Freund eingestiegen war in den Zug schon vorher und hatte ihm mitgeteilt, deine Frau wartet nicht mehr auf dich. Welch eine Nachricht, kurz vor Zielende, nach so vielen Jahren des Wartens, zu hören, dass die Frau nicht ausgeharrt hat. Die Liebe, wenn sie stark bleibt, vertraut. Sie hält aus. Und Paulus nennt das hier Ausdauer. Das ist eine Form von Liebe. So zeigt sich Liebe. Aber die zwei gehören zusammen. Denn wo keine Liebe ist, kann man nicht vertrauen. Und wo man nicht vertraut, liebt man auch nicht. Die zwei gehören zusammen. Eine zweite Eigenschaft dieser Liebe, von der wir jetzt sprechen. Die Liebe ist eine wichtige Tugend. Es ist sehr wichtig, von der Liebe zu sprechen, wenn wir von einem gesunden Christen sprechen wollen. Schon im Gesetz war die Liebe mit das Wichtigste. Es ging im Grunde nicht so sehr um die vielen Einzelheiten, die Gott vom Menschen forderte, sondern es ging um die Einstellung eines Israeliten zu Gott. Das erste Wort im Gesetz ist übrigens nicht ein Gesetz, ein Gebot, sondern ein Erzählen von der Barmherzigkeit Gottes. In 2. Mose 20 haben wir den Beginn des Gesetzes in Form der 10 Gebote. Aber bevor die 10 Gebote angekündigt werden, haben wir eine Präambel. Ich bin der Herr, Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Versklavung geführt hat. Und dann kommen die Forderungen. Das heißt, Gott erzählt von seiner Liebe und Barmherzigkeit dem Volk gegenüber und setzt dieses ihm vor und wartet dann oder erzählt dann, wie man auf so eine Barmherzigkeit reagieren kann. So ist es auch in Römer Kapitel 12. Paulus sagt gleichsam, denkt an die Barmherzigkeiten Gottes und dann reagiert, wie? In Liebe. Er spricht von Gnadengaben, von Gnade, aber das sind Formen der Liebe. Wie soll man reagieren im Gesetz? Mit Liebe. Im Hebräischen ist die Literatur manchmal so gestaltet, dass der erste Satz gleichsam eine Überschrift darstellt, stellt für das, was dann später kommt. So ist zum Beispiel der erste Satz in der Bibel, in 1. Mose 1, der Gedanke, der das ganze erste Buch der 5 Bücher Mose prägt. Und in einigen Sprachen heißt das erste Buch nicht 1. Mose, sondern Anfang oder Genesis. Im Anfang schuf Gott. So ist es auch in den Psalmen. Es gibt Ausleger, die meinen, dass Jesus am Kreuz den ganzen 22. Psalm rezitiert hätte, weil er den ersten Vers dort ausruft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Gesetz ist es auf jeden Fall so, das hört man später. Das erste Wort im Gesetz, übrigens, vielleicht soll ich ein wenig ausholen. Das ganze Alte Testament wird Gesetz genannt. Aber Das Alte Testament fließt eigentlich aus den 5 Büchern Mose hervor. Von Josua ab haben wir eigentlich eine Form von Auslegung der 5 Bücher Mose. Die sind das Gesetz in einem besonderen Sinne und heißen speziell so im Hebräischen Torah. Aber das Herz der 5 Bücher Mose, das sind die 10 Gebote. Die sind das Fundament des Gesetzes. Und der Rest in den 5 Büchern Mose, was zuvor kommt, ist geschichtliche Auslegung oder Vorbereitung. Was danach kommt, ist dann exegetische und praktische Auslegung. Aber die 10 Gebote sind der Kern des Gesetzes. Aber wir gehen noch weiter. Die 10 Gebote sind wiederum zusammengefasst im ersten Gebot. Mit dem ersten Gebot haben wir also die 10 Gebote, die ganze Tora, die 5 Bücher Mose, das ganze Alte Testament zusammengefasst in einer Nussschale. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist die verneinende Form. In 5. Mose haben wir die 10 Gebote wieder aufgelistet. Dort treffen wir die bejahende Form an. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Und wenn Jesus gefragt wird, welches ist denn das erste Gebot, der Reihe nach und der Wichtigkeit nach, ist es dieses Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Ob ich das nun in bejahender oder verneinender Form sage, bleibt gleich. Wenn man an einem Hochzeitstag dem jungen Paar nahelegt, keiner der beiden soll einen anderen nebenher noch wichtig nehmen. Oder wenn man sagt, man soll einander von ganzem Herzen lieben, das ist dasselbe. Ob Gott mir verbietet, einen anderen wichtig zu nehmen neben ihm, oder ob er sagt, ich soll ihn von ganzem Herzen lieben, das ist dasselbe. Wenn ich Gott von ganzem Herzen liebe, dann hat niemand anderes Raum. Wenn da noch Liebe ist, dann steht sie immer im Zeichen der Liebe zu Gott. Interessant ist eine kleine Geschichte aus dem Leben von dem Evangelisten Finney. Er erzählt in seiner Autobiografie, er war ledig, längere Zeit ledig gewesen, hatte schon begonnen zu predigen. Er war Anwalt gewesen, bevor er sich bekehrte. Und nachdem er sich bekehrte, fing er an zu verkünden. Und mit der Zeit kam eine Liebe in sein Leben. Und er stellte fest, wenn er beten wollte, kam immer das Gesicht dieses Mädchen vor ihm, vor seinem inneren Auge auf. Und das hat ihn geplagt, das hat ihn gestört, denn er wollte sich konzentrieren auf den Herrn. Und dann hat er darüber gebetet. Und dann hat er festgestellt, dass diese Liebe sich durchaus vermengen ließ mit seiner Liebe zum Herrn. Da war eigentlich keine Störung, weil diese Liebe vom Herrn war. So ist kein Konflikt. So konfliktiert die Liebe zu einer Frau nicht mit der Liebe zum Herrn. Vielmehr steht sie im Zeichen der Liebe zum Herrn, denn Gott hat uns so geschaffen. Und wenn Gott, wie es beim Isaak der Fall war, jemanden in unser Leben führt, dann nehmen wir diese Person an, weil wir Gott lieben. Aber sobald auch diese Liebe von Gott geschenkt anfängt zu konkurrieren mit der Liebe zu Gott, dann ist sie natürlich abnormal, nicht mehr gesund. Weder die eine Liebe noch die andere ist dann gesund. Die Liebe zum Herrn ist das Allerwichtigste und es darf nichts dazwischen kommen zwischen uns und dem Herrn. So lautet es im Gesetz. Und wenn dann weiter erzählt wird, was Gott vom Menschen erwartet, dann ist das nur eine andere Form oder das sind nur Formen der Liebe, die im ersten Gebot gefordert wird. Im Evangelium ist das genauso wie im Gesetz. Paulus sagt einmal in Römer 8, in den ersten Versen dort, was das Gesetz nicht zu tun vermochte, das hat Gott getan. Was hat er getan? Was hat Gott getan, dass das Gesetz nicht zu tun vermochte? Erstens, er hat seinen Sohn gesandt. Zweitens, dieser Sohn starb für Sünder. Das ist Vers 3 in Römer 8. Alle Sünden hat Gott auf ihn gelegt, Jesaja 53. Damit, sagt Paulus in Vers 4, damit das vom Gesetz geforderte Richtige in uns erfüllt würde. Deshalb sandte Gott seinen Sohn und starb er für uns. Damit wir gesetzlich, gesetzgemäß handeln können. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Vers 4 spricht dann vom Heiligen Geist, der Gott im Menschen ist und es ihm möglich macht, das zu tun, was Gott erwartet. Das ist das Neue im Evangelium. Gott wohnt im Menschen. Im Gesetz wohnt der Mensch vor Gott und stellt fest, er kann nicht vor Gott bestehen. Im Evangelium rechnet Gott mit dem Menschen ab, stellvertretend bei seinem Sohn. Kommt dann in seinem Sohn und im Heiligen Geist zum Menschen, gibt ihm Leben und lebt sein Leben in einem Menschen aus. Aber die Erwartungen sind keine anderen, denn sie früher waren im Gesetz. Liebe zu Gott bleibt das erste und das höchste Gebot. Deshalb kann Paulus die Liebe im 1. Korinther Kapitel 13 so stark rühmen. Dort haben wir das neutestamentliche Hohelied der Liebe. Im Alten Testament wird ja die Liebe gepriesen in einem Hohelied. Das neutestamentliche Evangeliumshohelied der Liebe ist 1. Korinther 13. Und wir wissen auch, wo Kapitel 13 steht. Zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14. In diesen drei Kapiteln bespricht Paulus den Dienst des Christen. Und er sagt, dass Gott uns zu solchem Dienst befähigt hat. Solche Befähigung nennt er Gnadengaben, Charismen. Gnadengaben sind verdinglichte Gnade. Und Gnade ist eine Form von Liebe. Liebe ist ein Paket von Eigenschaften, das sich aufteilen lässt in Barmherzigkeit, Wohlwollen, Gnade und so weiter. Gnade ist Liebe und eine Gnadengabe ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Im Zeichen seiner Liebe zu seinem neuen Volk beschenkt er uns allen mit Gnadengaben, Fähigkeiten. Und mit diesen Gaben dürfen wir ihm dienen. Und es gibt keinen Dienst ohne Gnadengabe, ohne dass Gott uns dabei helfen müsste. Unser Beten im Kämmerlein, in der Versammlung der Gläubigen, unser Reden, unser Helfen und Tun im Alltag, alles muss getan werden mit der Energie Gottes. Ob Sie am Spülstein stehen oder im Klassenzimmer oder an der Drehbank oder sonst wo, für den Christen kann es keinen Dienst geben, den er in eigener Energie tun würde, wenn er ihn für den Herrn tut. Alles braucht die Energie Gottes und das ist Gnade, Gnadengabe. Mit anderen Worten, ich will uns deutlich machen, was eigentlich in Kapitel 12 bis 14 im 1. Korintherbrief geschieht. Paulus bespricht den ganzen Dienst der Gemeinde Jesu, den ganzen Dienst des ganzen Leibes. Und mittendrin in dieser langen Besprechung des Dienstes und was es braucht, spricht Paulus von diesem Thema Liebe. Er sagt, das ist das Wichtigste und aller Dienst dreht sich darum, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Gnadengaben sind Hilfen zum Lob der Liebe Gottes da zu sein, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Liebe ist also etwas sehr Wichtiges und sie darf nicht erkranken im Leben eines Gläubigen. Eine weitere Stelle, die uns die Wichtigkeit der Liebe zeigt, ist Galater 5, Vers 22, wo von der Frucht des Geistes die Rede ist. Manche von uns kennen diesen Vers auswendig. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. An erster Stelle steht die Liebe. Und sie ist, dürfte somit gekennzeichnet sein, als das Wichtigste. Es gibt Ausleger, die meinen sogar, Paulus hätte eigentlich für unsere Begriffe an einen Doppelpunkt gedacht. Satzzeichen gab es damals nicht. Man schrieb auch nur große Buchstaben und reihte diese unmittelbar aneinander, ohne Pausen zwischen den Wörtern. Satzzeichen gab es keine. Und nun müssen wir raten, wo beginnt ein Wort, wo endet ein Wort, wo hört ein Satz auf und so weiter. Wo sind die Kommas? Und das ist nicht immer leicht. Meistens ist es nicht so schwierig. Manchmal wird es schon etwas schwierig. Wenn wir an diesen Satz denken, die Frucht des Geistes ist, und dann wird die Liste aufgezählt, könnte man also theoretisch hinter Liebe gleich einen Doppelpunkt ansetzen. Und dann würde das, was folgt, die Auslegung oder der Inhalt der Liebe darstellen. Wer liebt, der freut sich. Wer liebt, der hat Frieden, der ist zur Ruhe gekommen. Wer liebt, ist geduldig und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall will uns dieser Vers sagen, dass die Liebe sehr wichtig ist. Und wenn der Heilige Geist am Werk ist im Leben eines Menschen, dann ist Liebe da und diese Liebe gesundet oder ist schon gesund. Eine weitere Stelle, die uns zeigt, dass im Evangelium, das heißt im Neuen Testament, die Liebe für sehr wichtig gehalten wird. Kolosser 3, Vers 14. In Kolosser 3, Vers 14 sagt der Apostel, dass man über alle Tugenden, die der Christ um sich sammeln sollte, wenn er wächst im Glauben, über alle Tugenden oder um alle Tugenden herum, sollte er das Band der Liebe binden. Die Liebe bindet alles zusammen. Die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe hält uns und die Gemeinde und die Gemeinschaft zusammen. Sie ist das Bindeglied bei allen Tugenden, bei allen Personen. Sie ist das wichtigste Element im Evangelium. In der ganzen Beziehung zu Gott darf ich sagen, sie ist der Inhalt. Während der Glaube der Schlüssel ist, der tragende Schlüssel, er ist der Schlüssel als Anfang der Beziehung zu Gott und er trägt unsere Beziehung zu Gott. So ist er das Geheimnis der Beziehung zu Gott. Aber der Inhalt dieser Beziehung, zu welcher der Glaube führt, ist die Liebe. Darauf kommt es an. Das ist die Fülle der Beziehung zu Gott. Noch eine Stelle. 1. Timotheus 1, Vers 5. Vielleicht wollen Sie diese Stelle aufschlagen, ich will sie lesen. Denn ich möchte auf einiges hier hinweisen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Paulus hat seinen Mitarbeiter Timotheus in Ephesus zurückgelassen, damit Timotheus dort in Ephesus das tut, was Paulus getan hätte, wenn er dort hätte sein können. Timotheus ist nicht, wie die Theologen immer wieder behaupten, ein Pastor. Timotheus ist nicht ein ständiger Bewohner von Ephesus. Er ist ein Apostel, ein Missionar, der nur vorübergehend in Ephesus sich aufhält. Und zwar stellvertretend für seinen Chef Paulus. Es ist wichtig, die Timotheusbriefe in diesem Lichte zu lesen, damit man sie verstehen kann, besonders das erste Buch. Die Timotheusbriefe sind also nicht Hirtenbriefe oder Pastoralbriefe, wie man das mit einem Fremdwort sagt, weil sie nicht von einem Hirten geschrieben werden, denn Paulus ist nicht ein Pastor, kein Hirte von einer Gemeinde, er ist ein Missionar. Und sie sind auch nicht Hirtenbriefe, weil sie an einen Hirten geschrieben wären, denn Timotheus ist kein Hirte. Er ist kein Pastor. Er ist kein Ältester. Er ist ein Apostel, das heißt ein Missionar, ein Sendbote Jesu Christi. Warum so viel Wert darauf legen? Es kommt darauf an, Vers 5 zu verstehen, denn Vers 5 ist einer der wichtigsten Verse im ersten Brief. Darum dreht sich alles um das, was in Vers 5 gesagt wird. Paulus hat Timotheus zurückgelassen in Ephesus und erzählt jetzt davon. Er sagt, ich habe dich in Korinth, in Ephesus zurückgelassen, damit du so und so handeln möchtest. Und dann spricht er von einem Auftrag. Und jetzt ist es wichtig, ein Wort in Vers 5 richtig zu übersetzen. Aber der Endzweck der Anweisung, nicht Gebot, nicht Gesetz, sondern Auftrag. Das griechische Wort bedeutet Anweisung. Paulus spricht nicht von dem Gesetz des Alten Testamentes. Er kommt auf dieses Thema zu sprechen, weil es jüdische Christen gibt, die gern vom Gesetz sprechen möchten. Jetzt muss er einiges klären, das tut er auch gleich. Aber in Vers 5 spricht er nicht vom Gesetz. Er spricht auch nicht von einem Gebot. Er spricht von dem Auftrag des Evangeliums. Ein Apostel war in jener Zeit, der betraut war mit der Verkündigung der ganzen Heilsbotschaft. Lesen Sie Apostelgeschichte 20 ab Vers 17. In etwa Vers 20 macht Paulus deutlich, was seine Verkündigung als Apostel ist. Es ist die Aufgabe eines biblischen Apostels, eines Missionars, die ganze Heilsbotschaft in den Raum zu stellen. Das wird bedeuten, dass er nicht alles im Einzelnen sagen kann, dafür gibt es nicht genügend Zeit. Er muss also die großen Züge zeigen, die großen Linien. Die Hauptpunkte muss er in den Raum stellen. Die Hauptsache, Kreuz, Auferstehung und so weiter, im Alten Testament Schöpfung, Gesetz als Vorbereitung. Er muss die großen Themen bringen. Timotheus ist ein Apostel und ist mit der ganzen Botschaft des Evangeliums betraut. Und das ist seine Anweisung. Paulus hat begonnen als verantwortlicher Apostel für die Heiden, für die Nichtjuden. Er hat begonnen, die Fackel dem Timotheus zu überreichen. Und er sagt dem Timotheus, du bist dafür verantwortlich, dass die ganze Botschaft ausgerichtet wird. Das ist meine Anweisung an dich, das ist dein Auftrag. Und worum geht es im Evangelium? Das sagt der Vers. Worum geht es, wenn ein Apostel die ganze Botschaft verkündet? Was ist die Mitte? Genau das. Wozu schüttet Gott sein Herz aus in Liebe? Johannes 3, Vers 16. Warum sendet Gott seinen Sohn? Er liebt uns, damit wir ihn lieben, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Wozu schüttet Gott sein Herz aus in Liebe? Johannes 3, Vers 16. Warum sendet Gott seinen Sohn? Er liebt uns, damit wir ihn lieben, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Jetzt hören wir drei Kennzeichen dieser gesunden Liebe, auf die es im Evangelium ankommt. Liebe aus reinem Herzen, Das ist die Gegenwart der Liebe. Jetzt ein reines Herz. Liebe aus gutem Gewissen. Die Vergangenheit muss geklärt sein. Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Die Zukunft muss offen sein. In der Hand des Herrn. Die Liebe deckt ab mein ganzes Leben. Personal und zeitlich. Die Liebe ist die Mitte des Evangeliums. Gott will meine Liebe haben, nicht meine Tätigkeit. Offenbarung 2, 1 bis 7. Ephesus entwickelt große Tätigkeit wie die Martha. Aber sie hat vergessen zu lieben wie die Maria. Jesus will unser Herz, nicht unsere Beine zuerst oder unsere Hände. Wenn er unser Herz hat, dann hat er unsere Beine. Denn das Herz steuert den ganzen Menschen. Gott will unser Herz haben. Es geht im Evangelium um die Liebe. Aber nicht um eine sentimentale Liebe, wie man heute so schnell pflegt zu sagen. Oder davon zu singen, sodass es oft rein bedeutungslos wird. Nein, Liebe aus reinem Herzen. Lassen Sie mich hier ein wenig stehen bleiben. Was ist das Herz? Es gibt einige Wörter, die werden in der Bibel auswechselnd gebraucht. Man kann entweder das eine oder das andere gebrauchen. Manchmal bekommen diese drei Wörter noch spezielle, engere Bedeutung, aber im Allgemeinen bedeuten sie dasselbe. Geist, Seele, Herz. Alle drei sprechen vom inneren Menschen, und das ist ein vierter Ausdruck. Der innere Mensch ist die Persönlichkeit, und diese Persönlichkeit wird manchmal Herz genannt. Es kann vorkommen, dass Herz speziell das Gewissen bedeutet. Aber Herz in der Bibel ist nicht gleichdeckend mit Herz in der deutschen Literatur oder im deutschen Gespräch. Das muss man wissen. Wenn man das Wort Herz in der deutschen Bibel antrifft, muss man etwas umdenken. Ein größeres Feld vor sich haben. Das ist der innere Mensch. Und wenn Paulus sagt, Liebe aus reinem Herzen, dann heißt das, dass der ganze innere Mensch lauter durchläutert. Gereinigt ist. Nichts darf da sich verstecken. Und jetzt eine persönliche Frage zwischendurch. Ist der ganze innere Mensch bei uns gereinigt? Der kann heute Abend jetzt schnell gereinigt werden. Wenn Sie von etwas wissen, können Sie gerade jetzt in Ihrem Herzen, in Ihrem inneren Menschen, die Verbindung mit Ihrem Herrn aufnehmen und das bekennen als Sünde. Und sie sind gereinigt. Das Blut Jesu Christi reinigt sofort von aller Sünde. Es braucht nichts da zu sein zwischen mir und meinem Herrn. Wenn etwas drückt und wir wissen es nicht genau, dann beten wir, Herr, zeig es mir. Wenn es nicht klar wird, dann legen wir es zur Seite. Vielleicht ist es Satan, der mich hier einfach plagt. Es muss klar sein. Paulus sagt übrigens, ich beschäftige mich nicht besonders mit diesen Fragen. Wenn mir etwas bewusst ist, gut, dann wird es gereinigt. Aber sonst rumort er nicht hier gern immer rum und fragt, ist etwas da, ist etwas da? Dafür sorgt der Heilige Geist schon. Aber eben, wenn er beginnt dafür zu sorgen, wollen wir hellhörig sein und uns reinigen lassen. Auf unsere Sünden aufmerksam machen lassen. Sie bekennen und dann an die Reinigung glauben, ohne dass wir das spüren. Liebe aus reinem Herzen. Wenn das Herz rein ist, sind alle Dämme abgebaut. Und die Liebe, die bereits ausgegossen war in unseren Herzen, die kann dann ihren Lauf nehmen. Das Wasser der Liebe ist da. Wir brauchen keine Liebe aufzupumpen. Jesus ist die Liebe. Lesen Sie Philipper 1, Vers 8. Ich sehne mich nach euch mit dem Innern Jesu Christi. Paulus hat keine Liebe. Paulus sagt, in mir wohnt nichts Gutes, aber Jesus wohnt in mir. Er ist nicht Paulus. Paulus sagt von ihm selbst, in ihm selbst, was zu ihm gehört, da ist nichts Gutes. Aber wenn Jesus da ist, dann ist er in mir gut. Und wenn er da ist, ist er Gott, der die Liebe ist. Und der Heilige Geist ist die Liebe, weil er Gott ist. Und mit ihm ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in unseren Herzen. Und so darf man mit dem Herzen Jesu Christi, mit der Liebe Jesu Christi, andere lieben. Nur, es darf nichts aufgebaut werden. Das ist unsere Sache, das abzubauen. Liebe aus reinem Herzen. Ist die Gegenwart klar? Ist die Luft rein zwischen uns und dem Herrn? Liebe aus reinem Gewissen. Die Vergangenheit. Die Zeit vor der Bekehrung. Ist alles bereinigt. Und die Zukunft, ist sie klar? Vertrauen wir unserem Herrn. Glauben heißt Vertrauen. Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Das heißt, das Auge ist fest und konzentriert auf Jesus gerichtet. In Hebräer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, hinschauen auf Jesus Christus. Aber das Wort, das dort gebraucht wird, bedeutet dreierlei. Das heißt, wenn man dort nach Hebräer 12, Vers 2 das Augenmerk auf Jesus gerichtet haben will, muss man dreierlei tun. Erstens, wegschauen. Denn das Wort hat eine Vorsilbe, das heißt weg. Wegschauen von dem, das mich anziehen, mich bannen möchte. Es gibt so vieles, das uns bannen möchte. Dass unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte. Das geht sehr schnell. Probleme können das tun, die haben es in sich. Menschen können es sein. Es können die wertvollen Dinge dieser Welt sein, das Attraktive dieser Welt, das Schimmernde. Wir müssen vorsichtig sein, dass unser inneres Auge, unsere Liebe, wegschaut von diesen Dingen. Und dann heißt es hinschauen. Wegschauen von dem, worauf wir uns nicht konzentrieren sollen, was uns nicht aufhalten sollte. Das Beschwerende sollen wir abtun. Und dann sollen wir hinschauen zu Jesus. Und das Dritte, das Augenmerk, das Schauen auf ihn gerichtet halten. Das Wort bedeutet, den Blick fixiert halten. Dabei bleiben. Ist das nicht schön? So schauen auf Jesus. Von ganzem Herzen, mit echtem Glauben, ungeheuchelt. Ungeheuchelt, nichts kommt dazwischen, nur Jesus ist da. Nur Jesus. Wie bei den drei Jüngern, nachdem die zwei alttestamentlichen Herren aus ihrem Blickfeld verschwunden waren und sie sahen niemand als nur Jesus. Wenn das Resultat ist, von unseren geistlichen Bergerfahrungen, dann waren sie echt. Sonst waren sie Schwärmerei oder Mystizismus. Aber wenn Jesus im Blickfeld bleibt und nur er da ist, dann war es echt. In der Basel Christian Fellowship, in der Gemeinde, in die wir immer noch gehen, obwohl ich nicht immer dort bin, aber ich predige immer noch dort manchmal, in dieser Gemeinde, die Gottesdienste sind in englischer Sprache, singen wir ein Lied aus unserem Gesangbuch, das ich sehr schön gefunden habe. Ich habe es erst kennengelernt, als ich dieses Buch kennenlernte. Und da lautet ein Lied, der erste Vers, Fülle meinen ganzen Blick. Das englische Wort heißt Vision, das heißt das Blickfeld, das ganze Panorama, wo immer mein Auge hinschaut, da möge ich nur dich sehen, überall wo ich hinschaue. Fülle du meinen Blickbereich. Welch ein schönes Gebet. Lass mich nur dich immer vor Augen haben. Das ist Liebe. Das ist Vertrauen. Das ist Glauben aus ungeheucheltem Herzen. Das ist Evangelium. Darum geht es. Und wenn wir uns sonntäglich versammeln oder zu Bibelstunden oder zu Gebetsgemeinschaften oder wir pflegen Gemeinschaft zu zweit und zu dritt in den Häusern, wo immer wir von Jesus sprechen und von seinem Wort, da muss dieses zum Tragen kommen. Das muss die Auswirkung sein. Die ganze Anweisung des ganzen Evangeliums zielt darauf hin, Liebe zu unserem Herrn zu haben von ganzem Herzen, von reinem Herzen, ungeheucheltem Glauben, reinem Gewissen, gutem Gewissen. Ein weiteres. Wenn wir von Liebe sprechen, dann möchte ich etwas sehr Praktisches hinzufügen. Liebe zu Gott, übrigens auch Liebe zu Menschen, sucht die Gegenwart. Manche von uns sind mal verliebt gewesen und vielleicht auch noch. Aber wir entsinnen uns, wie es war, als die Liebe aufkam. Zuerst hat man jemanden festgestellt und es entstand eine Anziehung. Und als diese Anziehung kräftiger wurde, dann sehnte man sich nach Gegenwart. Und dann möchte man immer näher und immer näher kommen. Und diese Gegenwart möchte dann nie mehr aufhören. Man sucht die Gegenwart. Lesen wir einmal die Apostelgeschichte. Und lassen wir es uns zeigen, wie dort Gemeinschaft gepflegt wird. Paulus hält mit seinem Schiff an in irgendeinem Hafen und sucht seine Brüder, wie Josef einmal. Und dann beten sie zusammen und pflegen Gemeinschaft. Der fährt weiter, hält wieder an und sucht seine Brüder. Man sucht die Liebe, die Gemeinschaft mit denen, die man liebt. In Epheser 2 haben wir zwei schöne Verse, die vom Gebet sprechen. Nachdem er gekommen war, das heißt Jesus, das heißt wiedergekommen aus dem Tode, das ist ein Synonym für Auferstehung, nachdem er auferstanden war, das heißt er war wiedergekommen, brachte er die gute Kunde. Johannes 20 heißt es, wird die Kunde genannt. Friede, Shalom. Zweimal sagt er seinen Jüngern, damit es unmissverständlich ist, er lässt nicht nur einen Gruß von sich. Ich möchte mitteilen, ich möchte euch zu verstehen geben, meine jungen Männer, ich meine jetzt Frieden und zeigt ihnen seine Hände. Friede vom Kreuz, davon spreche ich. Nicht nur Shalom und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Das ist die Tagesordnung. Friede, brachte er die gute Kunde zunächst seinen Jüngern. Frieden, euch, den Fernen und den Nahen. Die Nahen bekamen sie zuerst, aber er spricht zu den Ephesern, die nicht Juden waren. Auch ihnen kam die Kunde, euch den Fernen. Warum? Warum bringt Jesus Versöhnung? Weil durch ihn wir beide in einem Geiste den Zutritt zum Vater haben. Und im Griechischen steht hier ein Wort, ganz bis in die Gegenwart, pros. Das heißt, wir haben den Zutritt in die Gegenwart des Vaters. Versöhnung ist ein Liebesakt. Liebe sucht die Gegenwart Gottes. Ein Christ betet, sagt Luther. Das ist sein Beruf. Wie ein Schreiner Möbel baut oder Häuser. Wie ein Gärtner anpflanzt, sagt er, so betet ein Christ. Wir suchen die Gegenwart Gottes. Wir möchten mit ihm sprechen. Ich sagte es zu meiner Verliebten und Verlobten, wenn wir verheiratet sind, dann brauchen wir nicht mehr auseinander gehen. Ich musste immer wieder auf Reisen. Ich war Evangelist. Und sagte, dann können wir zusammen sein. Nun, das Auseinandergehen hat sich leider fortgesetzt. Allzu oft musste meine Frau dennoch alleine sein. Heute kann sie mir mitfahren. Wer liebt, möchte den anderen bei sich haben. Und wer Gott liebt, möchte bei ihm sein. Das ist Liebe. Weiter. Gesunde Liebe will geben. Wenn die Liebe gesund ist, sucht sie die Gegenwart des anderen. Das Gespräch, wo die Liebe aufhört, da hört das Gespräch auf. Wo Liebe ist, will man geben. Ein Theologe, ein führender Theologe vergangener Zeiten sagt, darin besteht das Wesen der Liebe, dass sie sich selbst geben will. Johannes 3, Vers 16 ist ein klarer Text, eine deutliche Aussage über die Liebe Gottes. Auf diese Weise, heißt es im Grundtext. So, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Wie? Dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit wir nicht dahingegeben würden, damit wir gerettet werden könnten. Liebe gab das Beste, das Einzige, das Wichtigste. Und Paulus sagt, und so heißt es wohl auch in einem Lied, im Gesangbuch hier habe ich es gesehen, ich glaube, es ist ein Lied von dem alten Karl Brockhaus, wenn Gott gegeben hat, dann gibt es nichts mehr, das er geben könnte. Römer 8. Er mit ihm nicht uns alles geben und gegeben haben. Wenn Gott uns seinen Sohn gegeben hat, dann hat er uns den Himmel geschenkt. Und warum hat uns Gott seinen Sohn gegeben? Damit wir uns ihn geben möchten. Gott will uns ganz. Da sollten wir vielleicht einmal anfangen aufzuzählen. Es ist übrigens nicht schlecht, einmal ganz praktisch den Stift zu nehmen. Bleistift, Kuli, Papier und aufschreiben. Was habe ich Gott bereits gegeben, zur Verfügung gestellt? Was sollte ich noch geben, weil ich ihn liebe? Die Liebe gibt, wenn sie Gott von ganzem Herzen liebt, den Leib. Mein Leib gehört nicht mir. Nicht zu meiner Vergnügung ist er da. Die Frauen unserer Zeit sagen, der Bauch gehört mir. Nein, er gehört Gott. Unser Leib ist ein Tempel Gottes. Naos bedeutet Haus Gottes. Und das ist das Wort, das Paulus in 1. Korinther 6 gebraucht. Der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist Gott ist. Deshalb ein Haus Gottes, in dem Gott wohnt und angebetet wird. Die Kapellchen, die wir in katholischen Gegenden sehen, sind Häuser eines Heiligen oder vielleicht auch eines Christus, der dort abgebildet ist, in Statueform. Ihm gewidmet. Unser Tempel. Unser Leib ist ein Haus, eine Kapelle, Gott gewidmet. Der Leib gehört ihm. Alles. Und wenn der Leib ihm gehört, dann kann ich mich auch annehmen. Was denken Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Können Sie sich annehmen? Eine Nase wie die meine ist nicht immer leicht anzunehmen. Aber Gott hat sie mir gegeben. Und weil ich Gott liebe, kann ich mich annehmen, so wie ich bin. Und in letzter Zeit habe ich lernen müssen oder lernen dürfen, das äußere Ansehen, darauf kommt es überhaupt nicht an. Interessant war für mich einmal darüber nachzudenken, dass niemand sich selbst zunächst sieht. Offenbar kann es nicht so wichtig sein, wie ich aussehe. Ich bekomme mich erst zu sehen, wenn ich einen Spiegel vor mir habe. Und früher hat man ja nicht Spiegel gehabt. Mit der Zeit hatte man dann Metall, das man ein bisschen glänzend machen konnte. Aber das war ziemlich undeutlich. Offenbar war das gar nicht so wichtig, wie man aussah. Der Geist, der durch dieses Gesicht schaut, der ist das Wichtige. Wir können uns annehmen, es ist der Geist, der wichtig ist. Liebe gibt Zeit, die ganze Zeit. Nicht nur ein Zehntel der Zeit, wie einige schlaue Christen es sagen. Sie sagen, Gott forderte das Zehnte im Alten Testament, wir müssten alles bezehnten, also auch die Zeit. Ein Christ gibt nicht nur einen Teil seines Geldes, er gibt das ganze Geld. Alles gehört Gott. Die ganze Zeit gehört Gott. Mein Haus, mein Auto, meine Kleider, alles gehört Gott. Die erste Gemeinde liebt so, dass sie sagt, von allem, das ihnen anvertraut war, nichts gehört eigentlich mir. Sie hatten alles abgegeben aus Liebe. Liebe gibt Leib, Zeit, Kraft, Besitz, Gesundheit, Bequemlichkeit. Wo fängt bei uns das Murren an? Da hört die Liebe auf. Da wird das wichtig, was ich gerade da vermisse. Der Christ braucht nie zu murren. Nie. Es braucht nie so kalt zu werden, dass er murren müsste. Nie so stark zu regnen, auch nicht bei einem Ausflug, wie wir das Donnerstag erlebt haben, dass er murren müsste. Er kann alles aus der Hand des Herrn nehmen. Die Sonne, den Regen, das ganze Wetter. Alles ergehen, alles erleben, alles um mich her, alle Menschen, die da sind, das ist natürlich das Schwierigste. Aber das geht auch. Paulus sagt den Philippern, tut alles ohne zu murren. Und, im Griechischen heißt es, ohne zu diskutieren, laut oder im Stillen. Wenn man im Stillen diskutiert, dann zweifelt man. Und so wird meistens dort übersetzt, ohne zu zweifeln. Liebe diskutiert nicht mit dem Herrn. Die Maria, die liebt ihren Herrn. Und wenn ihr die Kunde zuteil wird, was geschehen soll, dann stellt sie nicht in Frage, wie Zacharias es tat, sondern sie fragt neugierig, ja, wie wird das sein? Du weißt ja, ich habe noch keinen Mann. Sie hat Interesse an dem, was sein wird. Nicht diskutieren, nicht zweifeln. Annehmen. Auch wenn es schwierig zu sein scheint. Es war eine schwierige Aufgabe. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, dann scheint es, als ob Josef und Maria keine richtige Hochzeit hatten. Das war auch nicht eigentlich nötig, denn die Verlobung war damals die gesetzliche Hochzeit. Die Feier kam nachher, es war schön, aber man war schon Mann und Frau mit der Verlobung. Nur hat man nicht zusammen gelebt. Das fing erst mit der zweiten Hochzeit an. Man hatte zwei Hochzeiten oder zwei Stationen. Aber dennoch, was muss ein junges Mädchen durchmachen? Sowieso waren die Umstände schwierig. Gott hat ihr viel zugemutet, weil sie viel liebte. Das kann Gott. Möge unsere Liebe gesunden, stark werden, sodass Gott uns höhere Dienste anvertrauen kann, die ja nur aus Liebe geschehen können. Jetzt wollen wir zusammen beten zum Schluss.